Karfreitag. Heute feiern wir das Leiden und Sterben Jesu Christi. Im Gekreuzigten schenkt Gott uns Versöhnung und befreit uns zu neuem Leben. Im Fasten werden wir leer, um unser Inneres auf das Ostergeheimnis vorzubereiten. Da die drei österlichen Tage eine einzige große Feier bilden, knüpft am Karfreitag der Einzug in Stille an die stille Entlassung am Gründonnerstag an. Die Lesungen und die Leidensgeschichte deuten den Tod Jesu und bezeugen, dass Gott auch angesichts menschlicher Gewalt heil wirkt und seine Nähe spürbar werden kann.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, bis zum Äußersten ist dein Sohn gegangen. Hass und Verfolgung, Demütigung und das Erdulden brutaler Gewalt nahm er in Kauf, weil er ganz und gar auf deine rettende Nähe vertraute. Stärke durch das Betrachten dieses Weges unsere Hoffnung und unser Vertrauen, dass für dich auch all das einen Sinn hat, was uns mit menschlichen Augen betrachtet, ganz und gar sinnlos erscheint. Schau auf uns und schau auf diese Welt, damit wir im Zerbrochenen und Bruchstückhaften unseres Lebens und Zusammenlebens auch in Bruchstücken unserer Kirche die Vollendung erahnen können, die du für uns alle vorgesehen hast, in der Gemeinschaft mit deinem Sohn, in deiner unvergänglichen Welt. Amen.
Wir hören die erste Lesung. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Seht, mein Knecht hat Erfolg. Er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzte viele Völker in Staunen, Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unsere Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Und zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte. Obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und er trat für die Schuldigen ein. Wort des lebendigen Gottes.
Jesus Christus starb für mich. Jesus Christus starb für mich. Für die ganze Welt starb er am Kreuz. Er hat unsere Schuld auf sich. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Deine Gnade.
Wir hören die zweite Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, da wir einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Als Christus auf Erden lebte, hatte mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt und so zur Vollendung gelangt. So ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Das waren die Worte der Lesung.
Thank you. Wir hören die Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus Christus, so wie sie uns der Apostel Johannes aufgezeichnet hat. Jesus ging mit seinen Jüngern weg auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den er mit seinen Jüngern hineinging. Auch Judas, sein Verräter, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas kam mit einem Trupp und mit Knechten des hohen Priesters und Pharisäern dorthin. Sie trugen Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus wusste alles, was mit ihm geschehen sollte. Er ging hinaus und fragte sie:
Wen sucht ihr?
Sie antworteten ihm:
Jesus von Nazareth.
Er sagte zu ihnen:
Ich bin es.
Auch Judas, sein Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal:
Wen sucht ihr?
Sie sagten:
Jesus von Nazareth.
Jesus antwortete:
Ich habe es euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, lasst diese gehen.
So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich lasse keinen von denen verloren gehen, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert hatte, zog es, traf den Knecht des hohen Priesters und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus:
Steck das Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken?
Der Trupp, sein Befehlshaber und die Knechte der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber hatte den Juden den Rat gegeben: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Palasthof des hohen Priesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus. Er sprach mit der Magd, die das Tor bewachte, und führte Petrus hinein. Da sagte die Magd, die das Tor bewachte, zu Petrus:
Du bist doch einer von den Jüngern dieses Menschen.
Er antwortete:
Nein, nein, ich nicht.
Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen da, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus war bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete ihm:
Ich habe öffentlich zur Welt gesprochen. Ich habe immer in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Im Geheimen habe ich nichts gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch jene, die gehört haben, was ich zu ihnen gesprochen habe. Sie wissen, was ich gesagt habe.
Als er dies sagte, schlug ein Diener, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach:
Antwortest du so dem hohen Priester?
Jesus entgegnete ihm:
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, weise das Unrecht nach. War es aber recht, warum schlägst du mich?
Darauf schickte ihn Hannas gefesselt zum hohen Priester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm:
Du bist doch auch einer von seinen Jüngern.
Er leugnete und sagte,
Nein, ich nicht.
Einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter des Knechtes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte,
Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
Wieder leugnete Petrus, und sogleich krähte ein Hahn. Kaiaphas führten sie Jesus zum Amtssitz des Statthalters. Es war früh am Morgen. Sie selbst betraten das Amtsgebäude nicht, um nicht unrein zu werden und das Paschalam essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und sagte,
Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
Sie antworteten ihm,
Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
Pilatus sagte zu ihnen,
Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Die Juden antworteten ihm,
Uns ist es nicht erlaubt, jemanden zu richten.
So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Amtsgebäude hinein, rief Jesus und fragte ihn,
Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete,
Fragst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?
Pilatus entgegnete,
Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohepriester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan?
Jesus antwortete,
Meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn meine Königsherrschaft von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt.
Pilatus sagte zu ihm,
Also, bist du doch ein König?
Jesus antwortete,
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.
Pilatus sagte zu ihm,
Was ist Wahrheit?
Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen,
Ich finde keinen Grund, ihn schuldig zu sprechen. Es besteht bei euch der Brauch, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freigebe?
Da schrien sie wieder,
Nicht diesen! Sondern Barabbas.
Barabbas aber war ein Räuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihn auf sein Haupt. Sie legten ihm einen purpurroten Mantel um, traten zu ihm und sagten,
Heil dir, König der Juden!
Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen,
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn schuldig zu sprechen.
Jesus kam heraus. Er trug den Dornenkranz und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen,
Da, seht den Menschen.
Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie,
Ans Kreuz! Ans Kreuz!
Pilatus sagte zu ihnen,
nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn. Ich finde keinen Grund, ihn schuldig zu sprechen.
Die Juden entgegneten ihm,
wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.
Als Pilatus dies hörte, geriet er noch mehr in Furcht. Er ging wieder in das Amtsgebäude und fragte Jesus,
woher bist du?
Jesus gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm,
warum sprichst du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizusprechen und die Macht habe, dich zu kreuzigen?
Jesus antwortete,
du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat.
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien,
wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der dich zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser.
Als Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus herausführen. Er setzte sich an den Richterstuhl, an dem Platz, der Litostrotos, auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden,
da, seht euren König.
Sie aber schrien,
fort, fort, ans Kreuz mit ihm.
Pilatus aber sagte zu ihnen,
euren König soll ich kreuzigen?
Die hohen Priester antworteten,
wir haben keinen König außer dem Kaiser.
Da übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zu dem Platz, der Schädelhöhe heißt, auf Hebräisch Golgotha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch eine Aufschrift anfertigen und am Kreuz befestigen, die lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch geschrieben. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus,
schreibe nicht König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.
Pilatus antwortete,
was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben.
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, so dass jeder Soldat einen Teil erhielt. Ebenso nahmen sie den Leibrock, der ohne Naht von oben her ganz durchgewebt war. Sie sagten zueinander,
wir wollen ihn nicht zerteilen, sondern um ihn losen, wem er gehören soll.
So sollte sich die Schrift erfüllen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter:
Frau, dies ist dein Sohn.
Dann sagte er zu dem Jünger:
Dies ist deine Mutter.
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Weil Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt wurde:
Ich bin durstig.
Es stand dort ein Gefäß mit Essigwasser. Sie steckten einen Schwamm, der damit gefüllt war, auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essigwasser genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht.
Dann neigte er das Haupt und gab im Sterben den Geist hin. Weil Rüsttag war und weil die Leiber während des Sabbats nicht am Kreuz hängen bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerbrechen und ihre Leiber abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag. So kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerbrachen sie ihm die Beine nicht, sondern ein Soldat stieß mit der Lanze in seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Er, der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt werde: Keinen Knochen an ihm wird man zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathea, der aus Furcht vor den Juden nur heimlich ein Jünger Jesu war, bat darauf Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Und Pilatus erlaubte es. So kam er und nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit der wohlriechenden Mischung, wie es bei den Juden Begräbnissitte ist. Bei dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dort setzten sie Jesus bei, wegen des Rüsttages der Juden, denn das Grab lag in der Nähe.
Thank you.
den großen Fürbitten tragen wir die Anliegen aus Kirche und Welt vor Gott. Wir stehen bittend vor Gott. Wir bekennen, dass Jesus das Heil der ganzen Welt geschenkt hat. Wir sprechen jedoch Gott auch als den an, der um vieles größer ist als wir Menschen. Gott bleibt uns immer Geheimnis und ein Gott, der Leben und Liebe schenkt.
Für die heilige Kirche. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine uns behüte und uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens.
Allmächtiger und ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche als die von dir Gerufenen und Berufenen in festem Glauben und wahrhaftigem Leben verharre. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn.
Für den Papst. Lasst uns auch beten für Papst Franziskus, der allmächtige Gott, der ihn gerufen und berufen hat, erfülle ihn mit Kraft und Weisheit, damit er dem Volk Gottes vorausgehen kann.
Allmächtiger, ewiger Gott, du bist der Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und behüte in deiner Güte Papst Franziskus, leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Für alle Menschen, die unsere Kirche bilden. Lasst uns beten für unseren Bischof Wilhelm, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für uns alle, die wir Gottes Volk sind.
Allmächtiger, ewiger Gott, dein lebendiger Geist erfüllt den ganzen Leib der Kirche und leite ihn. Erhöre unser Gebet für alle Getauften, besonders für die, die zu einem besonderen Dienst berufen sind. Gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Für die, die sich auf den Empfang der Taufe vorbereiten. Lasst uns beten für die Taufbewerber und Taufbewerberinnen. Unser Gott, öffne ihre Herzen für sein Wort. Gott schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus.
allmächtiger, ewiger Gott, schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und bestätige sie als deine Kinder. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Für die Einheit der Christen und Christinnen. Lasst uns beten für alle Schwestern und Brüder, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und des Lebens und sie zusammenführe in der Einheit der Heiligen Kirche.
Allmächtiger, ewiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Für alle, die nicht an Christus glauben. Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erfülle und sie auf den Weg des Heiles führe.
Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, dass sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der geschwisterlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr deine Güte glaubhaft bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Für die, die nicht an Gott glauben, lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit Gottes Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zu Gott und Vater aller Menschen gelangen.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass der Mensch dich suche und in dir Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit alle Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Für die Regierenden. Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr und Gott, lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker.
Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die unsere Regierungen bilden, damit wir auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.
Für alle Menschen, die Not leiden. Lasst uns Gott bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Gott, reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Bildenden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben.
Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Für alle Menschen, die ihre Heimat verlieren. Lasst uns beten für alle, die ihre Heimat verlieren wegen Naturkatastrophen, Kriegen oder wegen ihres Andersseins. Gott schenke den Menschen Frieden und Hoffnung auf Sicherheit. Geben den Kindern Halt und Geborgenheit und stärke die Familien.
Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und dass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Schau gnädig auf die Flüchtlinge, die Heimatvertriebenen, die Ausgestoßenen und die auseinandergerissenen Familien. Schenke ihnen Heimat und Geborgenheit wieder, uns aber gib ein Herz für alle Notleidenden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.
Nun beginnt der Hauptteil des heutigen Gottesdienstes, die Kreuzverehrung. Priester und Ministranten, Ministrantinnen begleiten das Kreuz nach vorne und stellen es dann in unsere Mitte. Auf den dreimaligen Ruf, seht das Holz des Kreuzes, antworten wir mit Kommt, lasset uns anbeten. Im Anschluss daran sind wir eingeladen, das Kreuz mit einer Kniebeuge oder einer Verneigung, wie es einem jedem möglich ist, um mit Blumen zu verehren.
Jesus hängt am Kreuz. Seine Arme sind weit ausgebreitet. Die Menschen haben Jesus dazu verurteilt, wie ein Verbrecher zu sterben. Aber Jesus ist ohne Hass. Vater, vergib ihnen. Betet er am Kreuz für sie. Er hat verziehen, was niemand verzeihen kann. 3 Stunden hängt Jesus am Kreuz. Die Schmerzen und die Angst sind nicht zu ertragen. Bis auf Maria und Johannes haben ihn alle verlassen. Auch von Gott fühlt sich Jesus verlassen. Doch seine letzten Worte sind: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus weiß sich im Vater geborgen, trotz allem. Dann stirbt er.
Manchmal kann ich nicht lieben. Manchmal kann ich nicht verzeihen. Manchmal kann ich nicht mehr glauben, nicht an Gott und nicht an das Gute. Verzeihen, wo ich nicht mehr verzeihen kann? Glauben, wo ich nicht mehr glauben kann? Wird mir das gelingen?
Jesus, in deiner schlimmsten Stunde hast du deine größte Liebe gezeigt. Du hast vergeben, du hast verziehen, du hast den Menschen ihre Schuld genommen. Deine ausgebreiteten Arme am Kreuz umarmen uns, die Guten und die Schlechten, mich und alle Menschen, mit unserer ganzen Schuld.
Thank you. das Zeichen des Christentums. Das Zeichen des Christentums ist nicht eine prächtige Kirche oder Kathedrale mit goldenen Gewändern und erbebender Liturgie. Das Zeichen des Christentums ist die Machtlosigkeit, die Kleinheit, die Verletzbarkeit, die Ohnmacht, ist immer noch das Kreuz. Das Zeichen des Christentums ist überall, wo Liebe spürbar wird, in der Begegnung von Menschen, in der tröstenden Umarmung, im offenen Ohr für den Nächsten, in der Solidarität mit den Machtlosen, im Widerstand gegen Unrecht. Dort wird das Kreuz zum Segen.
Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, dass deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns durch den Empfang dieses Sakramentes die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Herr, unser Gott, reicher Segen, komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der letzte Freundschaftsdienst, ein Werk der Barmherzigkeit, ist die Sorge um ein würdiges Begräbnis. Am Ende steht die Grabesruhe. Auch sie muss durchharrt werden.
Thank you.
Sie hüllen den Leib Jesu in linnene Tücher und legen ihn in das Grab des Josef von Arimathea. Dann fügen sie die schwere Platte in die Öffnung und gehen traurig heim. Nun ist alles still. Wir atmen auf, dass die schreckliche Not endlich vorbei ist. Ein tiefer Friede liegt über seinem Grab. Es ist der Friede der Vollendung. Der drinnen schläft, hat mit göttlicher Treue alles zu Ende gebracht, was der Vater ihm aufgetragen hat. Nun ruht er von seinem Werk, und es ist aus, als Wetterleuchter schon die nahende Osterherrlichkeit um den stillen Ort. Herr, das ist die frohe Botschaft, die du allen gebracht hast, dass nach jedem Karfreitag ein Ostern kommt, dass alles Leiden eine Quelle des Segens ist und der Tod selbst der Same neuen Lebens für jeden, der sich an dich hält. Das lehre mich verstehen, dass wer mit dir lebt und leidet, auch in der Bitterkeit Teil an deinem Frieden hat. Amen.